Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin wieder der Florian und wir sitzen heute wieder live im Podcaststudio hier in Wiesbaden, weil ich den Kai neben mir habe. Der ist jetzt seit 6 Wochen hier bei Seibert angestellt, ist unter anderem Agile Coach. Wir haben auch ein Buch diesmal vor uns liegen. Das heißt, falls ihr uns gerade nur per Audio hört, es lohnt sich diesmal auch, dieses Visuelle sich anzuschauen auf YouTube. Link da unten zu findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Inhaltlich wird es aber genau das Gleiche sein. Wir sprechen heute über das Thema selbstorganisierte Teams. Neulich war unser Modern Work Day, wo wir relativ viele Leute da hatten und über ganz viele moderne Arbeitsformen gesprochen haben. Und ich hatte einen kleinen Impulsvortrag am Anfang gehalten und hatte dort einen Satz gesagt, dass die Teams doch einfach mal vorpreschen sollten und lieber hinterher um Verzeihung bitten sollen, anstatt um Erlaubnis zu fragen, um so ein bisschen Geschwindigkeit in die Organisation reinzubekommen. Das ist im Kern eine richtige Aussage, aber der Kai kam auf mich zu im Nachgang und meinte so, ja, aber Florian, da gibt's noch ganz viele Implikationen, die da eigentlich mit dranhängen sollten. Und es wäre eigentlich besser, eigentlich gar nicht erst um Verzeihung zu bitten, sondern ein Team so aufzustellen, dass es gar nicht erst dazu kommt. Dann habe ich gesagt, perfekt, das ist doch eigentlich genau der Anreiz, warum wir mal sprechen sollten. Er selbst hat auch ein Buch geschrieben über selbstorganisierte Teams, er hält es gerade hoch. Und ja, erstmal schön, dass du da bist, Kai.
Ja, danke Flo für die Einladung.
Wie alle Gäste, du darfst dich erstmal ganz in Ruhe vorstellen. Wer bist du, warum bist du hier, was treibt dich an?
Gerne, danke. Ich bin der Kai. Ich erzähle gerne so ein bisschen die Story, wo ich mich damals für eine Karriere entscheiden musste, so oder für einen Karrierepfad mit Studium und so. Ich war mir eigentlich nur bei einer Sache sicher und das war, ich wollte irgendeinen Job machen, wo man nicht zu viel mit Menschen zu tun hat. Das hat überhaupt nicht funktioniert, ist in der Rückschau. Genau, ich bin ursprünglich vom Werdegang Informatiker. Ich habe bin in das Thema Modern Work so ganz klassisch über Agilität irgendwie als Scrum Master eingestiegen. Ich war ein paar Jahre bei der Deutschen Bahn. Da gab es ja so eine große Transformation mit sehr vielen selbstorganisierten Teams, die gegründet worden sind. Da war ich als Agile Coach dabei. Ich war jetzt die letzten 3 Jahre Unternehmensberater für eine kleine Frankfurter Beratungsbude Chili and Change, kennt vielleicht auch der eine oder andere, sind auch so ein paar Ex-Seibertler dann hingewechselt. Genau, und jetzt seit 6 Wochen hier, offiziell in der Rolle Organisationsentwickler und bin mich noch am Orientieren, bin bisher sehr zufrieden mit der Entscheidung, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen und habe letztes Jahr im Wahlen Verlag ein Buch geschrieben über Selbstorganisation im Team, weil ich da jetzt einfach einige Jahre auch sehr praktische Erfahrungen mitgemacht habe.
Ja, die Jenny unter anderem arbeitet ja bei euch. Die war die Folge Nummer 5, haben wir damals über geteilte Führung gesprochen. Wer da nochmal reinhören möchte, ich verlinke es gerne unten nochmal in den Shownotes. Aber heute geht es um das, was du in deinem Buch geschrieben hast, beziehungsweise auch das, was du die letzten Jahre so erlebt hast und wie Organisationen eigentlich zu Selbstorganisationen kommen und vor allem, was die Organisation braucht und vor allem, was ein Team braucht, weil das können zwei sehr völlig verschiedene Dinge auch sein. Aber bevor wir da zu tief einsteigen, erstmal die Standardfrage, die ich all meinen Gästen stelle. Was bedeutet für dich eigentlich modernes Arbeiten? Du bist gerade schon so ein bisschen reingesprungen, aber vielleicht nochmal so ein bisschen in der Ausführung. Was macht für dich modernes Arbeiten in der heutigen Welt aus?
Da hätte ich direkt tatsächlich eine Rückfrage an dich. Und zwar, du stellst diese Frage ja jedes Mal.
Ja.
Die Antworten, die du bekommst, gibt es da irgendwie Ähnlichkeiten oder ist das das volle Spektrum an?
Es ist das volle Spektrum, was auch, glaube ich, meiner Meinung nach genau richtig ist. Ich sage immer sehr, sehr gerne, weil die Gäste mich fragen im Vorfeld, was ist die richtige Antwort? Da sage ich so, alle Antworten sind richtig, weil für mich modernes Arbeiten ein sehr großes Spektrum aus Technik, Arbeitsformen, der Arbeitsplatz, also die Arbeitsumgebung, aber auch letztlich der Menschen und die Kultur dahinter ist. Und all diese Verbindungen zusammen ergeben für mich einen modernen Arbeitsplatz. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, das auch regelmäßig zu hinterfragen. Wie will ich gerade arbeiten? Wo will ich gerade arbeiten? Mit was möchte ich arbeiten? Mit welchen Werten? Und das kann sich durchaus ändern. Und wichtig ist, dass es, glaube ich, pro Organisation jedes Mal anders aussieht. Jedes Team ist anders. Wenn man an einen Sportverein denkt, auch jeder Sportverein tickt anders, hat andere Werte, hat andere Philosophien. Und ich glaube, in der Organisation sollte das genauso sein. Und von daher, egal was du jetzt antwortest, es kann nur das Richtige sein.
Ja, genau. Also tatsächlich kommt da auch so ein bisschen ich habe so einen leisen Schmerz mit diesem Begriff. Nämlich, dass es eben so ein bisschen so ein Staubsaugerbegriff ist, irgendwie, mit dem man alle seine Vorstellungen irgendwie so einsaugen kann. Und jeder versteht am Ende was anderes drunter. Ich habe natürlich auch ein Verständnis davon. Für mich hängt es ganz stark, also modernes Arbeiten ganz stark damit zusammen, dass man Führung auf viele verschiedene Schultern verteilt. Also weg von diesem etwas klassischen, ne, irgendwie oben steht der Fürst, unten sind die Bauern. Einfach davon wegzukommen, zu sagen, jeder, der hier mitarbeitet, der hat auch kluge Ideen, der beobachtet Dinge, der hat wichtige Informationen beizutragen, der sollte Entscheidungen mittragen beispielsweise und einfach dieses ganze Führungsthema auf viele verschiedene Schultern zu verteilen und dann diese ganzen Sachen, die jetzt irgendwie über auch so agile Methoden damit reingekommen sind, so flexibles Zusammenarbeiten in Netzwerkstrukturen, schnelles iteratives Arbeiten beispielsweise, kurze Entscheidungswege, das sind so Sachen, die für mich da mit reinspielen. Eine Sache, die ich bei diesem Modern Work Thema ganz spannend finde, ist, dass ich mich manchmal frage, wie modern ist das denn eigentlich? Weil so kulturhistorisch gesehen haben wir Menschen ja als selbstorganisierte Teams angefangen und dann irgendwann nach vielen, vielen Tausenden von Jahren, in denen das sehr gut funktioniert hat, haben wir die Hierarchie erfunden. Und jetzt kommt das irgendwie nach 2000 Jahren oder nach 4000 Jahren Hierarchie, kommt es wieder um die Ecke und ist jetzt auf einmal was Neues. Also finde ich ganz spannend, aber hat mit unserem heutigen Thema, glaube ich, nicht so furchtbar viel zu tun.
Ja, es hat lustigerweise der Christian neulich im Podcast gesagt hier, wo er auch sagte, ja, eigentlich haben wir es verlernt, modern zu arbeiten und eigentlich will ich wieder back to the roots vor 200 Jahren und mir das Richtige von damals rauspicken und vielleicht mit ein paar Aspekten von heute wie Technik und so weiter vermischen. Aber wir wissen eigentlich schon theoretisch gesehen alles, wir machen es nur falsch.
Ja.
Und aber dafür sitzen wir hier in diesem Podcast, um genau das auch aufzuarbeiten. Ich verstehe total deinen Aspekt, diesen Sammelbegriff auch zu haben und dann natürlich sich auch sehr stark darin zu verlieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Organisationen auch gerade so ein bisschen als Problem haben, dass sie nicht so 100% wissen, wo soll ich denn anfangen? Weil es ja eben auch nicht nur ein Aspekt ist. Ich kann nicht einfach sagen, ich mache aus meinen Teams agile Teams und dann läuft der Laden schon, sondern es sind einfach so viele Aspekte dran, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hybrid Work nur umstelle. Dann kann ich halt nicht einfach ausrufen mit, hey, ist schön, dass ihr jetzt 3 Tage die Woche im Homeoffice seid, sondern es hat halt super viele Implikationen von Betreuung, von Kulturen, von Werten, von Technik, die ich vielleicht brauche. Ich muss vielleicht die Büros auch umbauen, weil die Leute, die dann doch vor Ort sind, vielleicht trotzdem viel mehr in Remote-Meetings sitzen. Also brauche ich da auch wieder Hardware, die ich vielleicht hinstelle. Ich brauche vielleicht aber auch einen Coach oder eine Coachin, die die Teams betreut, wie sie hybrid überhaupt sauber zusammenarbeiten können. Und da steckt so viel dahinter in der Art und Weise, wie Teams arbeiten oder agieren, dass ich eben nicht halt nur ein Thema ausrufen kann und kann sagen, hey, das verbessere ich jetzt, sondern ich muss eben alles betrachten. Und ich glaube, da tun sich Organisationen auch sehr, sehr schwer, weil das dadurch halt auch kein Thema ist, was ein Team treiben kann. Also häufig gibt es ja, da wird aus der IT etwas getrieben, da wird aus Compliance-Sicht was getrieben oder aus Personalsicht was getrieben. Und ich glaube, kaum ein Thema im Bereich Modern Work kann nur aus einer Brille herausgetrieben werden, sondern es muss immer ein Zusammenspiel aus Organisationsentwicklung, was immer das auch letztlich bei der Organisation dann oder wie das aufgebaut ist, kann im Personal verankert sein, kann eine eigene Unit sein. Es muss immer was mit IT zu tun haben, vielleicht auch was mit Personal und Compliance, je nachdem, wo ich mich gerade befinde. In welchem Umfeld, gerade bei Hybrid Work muss ich vielleicht gucken, Auslandsarbeit etc., muss ich mit Verträge mit betrachten, kann ich in jedem Ausland arbeiten etc. Das sind alles Dinge, die man da bestimmt mit berücksichtigen muss. Aber vielleicht um diesen Begriff Selbstorganisation, das ist ja erstmal kein Selbstzweck. Ich will ja nicht nur, weil es toll ist, selbstorganisiert sein, auch wenn das immer häufig ausgerufen wird, meine Teams sind jetzt selbstorganisiert und dann läuft der Laden schon. Vielleicht kannst du diesen Begriff, dein Verständnis von selbstorganisierten Teams oder allgemein von Selbstorganisationen vielleicht nochmal so ein bisschen so auf den Punkt bringen.
Also für mich, wenn ich es wirklich in einem Satz zusammenfassen sollte, würde ich sagen, Selbstorganisation im Team habe ich immer dann, wenn die Teammitglieder nicht nur für Ergebnisse Verantwortung tragen, sondern auch für die Art und Weise, wie diese Ergebnisse entstanden sind. Also wie hat das Team intern zusammengearbeitet beispielsweise? Welche Meetings hat es gehabt? Welche Arbeitsorganisation hat es gehabt? Wie hat man mit Stakeholdern oder anderen Teams zusammengearbeitet? Und immer dann, wenn Teammitglieder das mitverantworten, und das tun sie, glaube ich, zu einem gewissen Grad immer, das kann man dann mehr oder weniger haben, aber zu einem gewissen Grad findet das, glaube ich, immer statt. Das ist für mich dann am Ende Selbstorganisation im Team. Wir haben diesen Titel tatsächlich auch sehr bewusst gewählt, dass da nicht selbstorganisierte Teams draufsteht, sondern Selbstorganisation im Team. Und irgendwo im ersten Kapitel kommt das als Aussage auch, dass ich sage, irgendwo ist jedes Team ein Stück weit selbstorganisiert, halt manche mehr, andere weniger. Das ist für mich so eigentlich der Kern des Begriffs. Und was du gerade schon gesagt hast, das will ich nochmal rausheben. Das Selbstorganisation ist kein Selbstzweck. Und gerade wenn man sich irgendwie, wenn man so Begriffe hat, in die man sehr viel reininterpretieren kann, ist, glaube ich, sehr wichtig, sich am Anfang zu fragen, was ist eigentlich das Problem, was ich hier lösen will? Und ist das, was ich jetzt hier habe, in diesem Fall Selbstorganisation, ist das tatsächlich das Werkzeug, mit dem ich dieses Problem lösen kann? Und ich bin fest davon überzeugt, dass Selbstorganisation viele Vorteile hat. Deswegen bin ich ja auch unter anderem in dieses Unternehmen eingestiegen, habe dazu ein ganzes Buch geschrieben. Aber ich glaube, man kann auch so ehrlich sein und sagen, Selbstorganisation im Team, selbst wenn man alles richtig macht, ist das immer noch nicht das Zusammenarbeitsutopia, in dem alles magisch funktioniert, sondern man hat dann auch Herausforderungen, die das mit sich bringen. Man hat da auch Probleme mit, die man bewusst in Kauf nehmen kann. Ich habe das Gefühl, für Seibert funktioniert das ganz gut. Aber klar hat das auch irgendwo immer einen Preis.
können diese Challenge am Ende vielleicht auch mal machen. Wie selbstorganisiert ist Seibert wirklich? Ja. Du bist ja jetzt erst 6 Wochen da. Das heißt, du hast noch ein bisschen diese rosarote Brille auch auf und kannst uns ja dann auch noch mal ein bisschen challengen mit deiner Erfahrung, die du bisher hast, wie gut wir da dastehen im Barometer, sag ich mal. Aber das heben wir uns mal vielleicht fürs Ende auf, so als Fazit. Es gibt ja bei der Selbstorganisation 2 Aspekte. Das haben wir im Vorfeld auch schon so ein bisschen diskutiert. Es gibt die Selbstorganisation oder die Rahmenparameter, die die Organisation schaffen muss, damit Teams überhaupt selbstorganisiert arbeiten können. Und dann gibt es ja die Themen innerhalb eines Teams. Das hast du schon so ein bisschen angesprochen, ne? Dieses, wie arbeite ich zum Beispiel? Welche Meetings habe ich? Etc. Welche Rollen brauche ich vielleicht auch zur Erfüllung des Ergebnisses, an der Wertschöpfung zu arbeiten? Und diese beiden Themen würde ich gerne mal so ein bisschen auseinanderbröseln, weil ich glaube, es hat doch einen großen Unterschied, was der eine oder der andere braucht. Was braucht die Organisation? Was braucht das Team? Wenn wir jetzt mal davon dem einen Team sozusagen sprechen, gibt wahrscheinlich mehrere Teams in einer Organisation, aber dass wir einfach mal so ein bisschen draufschauen, was ist so der Unterschied in der Organisation und was ist der Unterschied in dem Team, wenn ich über Selbstorganisationen spreche. Lass uns vielleicht erstmal mit dem großen Ganzen, mit der Organisation anfangen. Wenn du jetzt mal so ein Bild von Organisation skizzieren würdest, die selbstorganisiert ist, was sind so typische Grundvoraussetzungen? Vielleicht können wir mal so ein paar Basics an. Was muss denn für eine Wertekultur herrschen, was müssen für Basissachen voraus? Jetzt noch gar nicht so in der Transformation, dass ich jetzt vielleicht von einem klassischen Hierarchieunternehmen komme, sondern wirklich erstmal so grüne Wiese, eine Organisation, sagen wir mal irgendwie 1.000, 2.000, 5.000 Leute. Was müssen für Rahmenparameter herrschen, dass Selbstorganisation überhaupt wirksam in einem Team sein kann?
Ich glaube, wenn man die Organisation als Ganzes betrachtet, da kommen mir vor allem so Begriffe wie Erwartungssicherheit in den Kopf. Also das ist was ich in der Vergangenheit oft gesehen habe, gerade wenn wir über Selbstorganisation in Teams sprechen und Teams beispielsweise, die besonders nah am Kunden arbeiten, dass die relativ viele Entscheidungen für sich lokal treffen können, dass sie selber priorisieren können, dass sie vielleicht auch ihre Arbeitsweise selber gestalten können, ja, von gewissen Rahmen, dass einfach sehr, sehr viele Entscheidungen lokal durch diese Teams getroffen werden. Ganz oft ist es ja so, dass diese Teammitglieder, die dort Entscheidungen treffen, die haben, sag ich mal, gar keine formale Befugnis, das zu treffen, sondern man lässt sie das halt einfach machen. Und wenn man sie das lang genug machen lässt und sie da eine große Sicherheit drin bekommen, auch ein Vertrauen da rein bekommen, dass diese Entscheidungen tatsächlich auch gültig sind, dass es sich lohnt, die zu treffen, dass man da in die Verantwortung gehen kann, dann etabliert sich das über die Zeit selbst. Das ist aber was relativ fragil ist, was man auch aus der Organisation heraus relativ schnell wieder kaputt machen kann, indem dann irgendwann mal irgendeine zentrale Stelle kommt und sagt, was zum Geier macht ihr hier eigentlich? Und das alles umwirft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist was, wo die meisten Menschen, glaube ich, sehr sensibel reagieren. Wenn man ein paar Mal Entscheidungen getroffen hat, wenn man ein paar Mal sich aus dem Fenster gelehnt hat und jedes Mal kommt jemand und sagt, was machst du da für einen Schwachsinn? Dann hört man einfach irgendwann auf, in diese Verantwortung zu gehen. Man schiebt das Thema dann einfach von sich und sagt, nee, dann sagt mir halt einfach, was ich machen muss. Sagt mir halt einfach, wie ich mit meinem Kunden arbeiten soll.
Resignation, Angst.
Genau, na, da gibt es diesen Begriff von den unsichtbaren Stromzäunen. Ne? Es sieht alles irgendwie so schön frei aus und dann laufe ich los und dann kriege ich eine gewatscht. Und wenn das ein paar Mal mit mir passiert als normaler Mensch, dann setze ich mich halt irgendwann auf den Boden und werde untätig. Und das ist dann oft auch so das, was ich dann in anderen Organisationen erlebt habe, jetzt auch als Unternehmensberater, wo es dann vielleicht auch mal nicht geklappt hat, wo man den Teams vielleicht am Anfang irgendwie große Freiheiten versprochen hat und dann kam das aber nicht so oder das wurde nicht tatsächlich dann auch mitgetragen auf Dauer. Die Teams haben da schlechte Erfahrungen mitgemacht und dann irgendwann kommen Menschen zu mir und sagen, Kai, das mit der Selbstorganisation ist ja ganz schön, aber das funktioniert mit unseren Leuten nicht, die übernehmen keine Verantwortung. Wo ich mich dann frage, war das immer schon so? Na, und wenn sie keine Verantwortung übernehmen, woran liegt das irgendwie? Vielleicht hat die Organisation ihnen das anerzogen, auch ein Stück weit.
Also Freiheit, Fehlerkultur sind 2 Aspekte, die sehr, sehr wichtig sind. Ja. Jetzt entsteht es ja nicht nur, weil ich sage, ich habe eine Fehlerkultur, es dürfen Fehler gemacht werden und hey, ihr habt Freiheiten. Sagen wir, ich nehme den Zaun jetzt weg, dann passiert es ja trotzdem nicht automatisch. Was sind so weitere Grundvoraussetzungen, damit überhaupt so eine Kultur der Selbstorganisation entstehen kann? Also was muss so eine Organisation wirklich auch komplett machen, so an Thema Kommunikation, an Thema Transparenz? Wie viel Coaching braucht es in so einer Organisation auch? Wie muss so eine Organisation vielleicht auch von der Hierarchiestufe her so aufgestellt sein?
Das, was du gerade sagst mit den Zaun wegnehmen, das funktioniert ja schon nicht. Also du kannst ja den Zaun nie wegnehmen. Also ich habe das manchmal dann in Gesprächen gehört, dass Menschen dann zu mir sagen, bei uns entscheiden die Teams alles und das glaube ich ihnen nicht. Ich glaube nicht, dass die Teams wirklich alles entscheiden. Irgendwelche Dinge wird es geben, die dürfen die nicht entscheiden. Das gibt es in jeder Organisation, man kann da nicht einfach alles mitbestimmen. Das heißt, irgendwo verläuft die Grenze des eigenen Verantwortungs- und Einflussbereichs und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Na, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich würde auch sagen, auch hier bei Seibert gibt es für die Teams ganz klare Grenzen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das Wichtige ist, dass die Teams verstehen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und dann können sie sich daran orientieren und dann können die auch eine relativ große Sicherheit dabei gewinnen, sich in ihrem Verantwortungsbereich einigermaßen frei zu bewegen. Schwierig wird es immer dann, wenn die Leute gar nicht so richtig sicher sind. Was tatsächlich darf ich jetzt noch, was darf ich nicht? Und das führt dann dazu, dass die Leute im Zweifelsfall lieber ein bisschen konservativer handeln. Lieber sich ein bisschen zurückziehen und sagen, na, dann wage ich mich hier nicht allzu weit
aber raus. Aber genau ist ja so häufig der Punkt bei vielen Organisationen. Wie macht man das? Häufig gibt es ja dann sehr lange große Dokumente, wo explizit so prozessartig drin steht, du darfst entscheiden, die Wände zu streichen. Du darfst entscheiden, bis zu einem Budget fürs 5.000 Euro einzukaufen. Also da wird immer sehr, sehr explizit. Und diese Liste wird meistens pro Fehler, der gemacht wird, immer länger, wo man häufig eher mit Exceptions arbeitet. Was darf eigentlich alles nicht gemacht werden? Oder man fängt erstmal an so mit, ich verbiete alles und dann fange ich eine Liste an zu pflegen, was ist alles so erlaubt? Und dann gibt es so eine Rahmenliste von 185 Einträgen und da steht dann drin, was ich darf. Das ist ja nicht Selbstorganisation, sondern das ist schlechtes Management. Wie komme ich wirklich dazu, dass ein Team weiß von der Organisation, was darf ich und was darf ich nicht? Wie komme ich zu diesem Rahmen?
Ja, das ist also von so einer global galaktischen Liste halte ich auch relativ wenig, weil was ich darf und was ich nicht darf, hat ja unmittelbar mit meiner Rolle zu tun. Das heißt, ich muss in meiner konkreten Rolle, in meinem konkreten Team und zu einem konkreten Zweck klären, was darf ich hier, was darf ich nicht. Und für mich ist das was zum Beispiel ein Team-Kickoff mit reingehört, dass man in einem, wenn man ein Team neu gründet, dass es da irgendwo mal einen Dialog gibt, einen Workshop, wie auch immer, wo man sich mit seinem eigenen Umfeld, mit Kunden, mit Stakeholdern, mit wem auch immer zusammensetzt und zum einen klärt, was sollen wir eigentlich tun? Also was ist unser Auftrag? Wozu organisieren wir uns denn selbst? Zu welchem Zweck? Und was dabei ist der Rahmen, den wir zur Verfügung stehen haben? Und das ist je nach Team, je nach Aufgabe individuell. Also das sind so für mich, glaube ich, Dinge, die einfach gerade in der Teamneugründung oder wenn man ein Team neu aufstellt oder auch wenn man ein bestehendes Team hat und das nochmal irgendwie weiterentwickeln will, vielleicht in Richtung Selbstorganisation, was für mich unmittelbar dazugehört, ist, dass man sich hinsetzt und diese beiden Dinge, wahrscheinlich drei Dinge sogar klärt, was ist unser Auftrag, was ist unser Handlungsrahmen und wie arbeiten wir intern zusammen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man diese drei Dinge geklärt hat, dann gehen die Teams schon mit relativ großer Selbstsicherheit in ihre Arbeit. Da gibt es immer noch offene Fragen, die man klären kann, aber das legt erstmal so ein Fundament, auf dem so ein Team erstmal ein Stück weit arbeiten kann.
Um das so ein bisschen bildlich jetzt darzustellen für unsere Gäste da draußen auch, ist das so eine Art Canvas, wo man dann aufschreibt, hey, was ist so der Output, was das Team erzeugen soll und dann eben halt auch gemeinsam definiert, welche Rollen gibt es hier. Also es wäre vielleicht auch ein Learning, Rollen sind unfassbar wichtig und da auch eher den Impact der Rollen aufzuschreiben und nicht die Aufgaben der Rollen. Also keine Aufgabenlisten pflegen in Rollenbeschreibung. Also Freiheiten, Fehlerkultur, Rollen sind schon mal drei Punkte, die von Organisationen sehr, sehr wichtig sind. Aber wie sieht es so real aus? Vielleicht kannst du auch mal so ein, zwei Beispiele auch nennen.
Du hast jetzt gesagt Canvas, der Begriff, den ich in der Vergangenheit gerne verwendet habe, ist eine Teamcharta, also so wie die Charta der Menschenrechte oder so, also einfach so eine Art Manifest irgendwie, wo das Team aufschreibt, das verstehen wir als unseren Auftrag, das verstehen wir als unseren Handlungsrahmen, das legen wir als initiale Arbeitsweise fest. Was mir da immer ganz wichtig ist, ist, dass es nicht um das Dokument geht. Ne? Also die Literatur, wo ich das her habe, die betonen das auch auf jeder zweiten Seite, dass sie sagen, Chartering ist der Prozess des Erstellens und das ist viel, viel wichtiger als das Dokument, was hinterher rausfällt. Das Dokument ist quasi ein Beiprodukt der Tatsache, dass wir uns zusammengesetzt und verhandelt haben. Und wir haben ein gemeinsames Verständnis erarbeitet, wir haben unsere Erwartungen geklärt und abgeglichen. Und dadurch, dass wir miteinander gesprochen haben, ist etwas entstanden in Form von einem gemeinsamen Verständnis, was wir dann relativ einfach in so ein Dokument überführen können. Aber ich will stark davon abraten, sich einfach hinzusetzen für ein neues Team, dass irgendjemand, eine Teamleitung oder ein Product Owner oder ein Kunde oder ein Stakeholder sich einfach hinsetzt und sagt, ich weiß doch, wie das Team arbeiten muss und das runterschreibt, weil das hat nicht dieselbe Wirkung. Das ist der Prozess, dieser Aushandlungsprozess, dieses Abgleichen von Erwartungen, was wirklich den Unterschied macht.
Und das macht man pro Team?
Ich würde das pro Team machen. Ich glaube, in einem gewissen Grad, also gerade wenn man so ein etwas ungewöhnlicheres Organisationsmodell hat, wie Seibert jetzt beispielsweise, dann lohnt sich das wahrscheinlich auch, das auf irgendeiner Ebene organisationsweit zu machen. Und auch bei uns gibt es ja jetzt, glaube ich, gerade aktuell sogar eine Initiative, sowas wie eine Unternehmenscharta aufzustellen. Na, also dieser Erwartungsabgleich, was geht denn bei uns insgesamt, was geht denn nicht, wie stellen wir uns Führung vor, wie stellen wir uns Partizipation vor, diese Dinge kann man auch unternehmensweit festlegen, aber wenn es wirklich um das Konkrete, was darf ich entscheiden, was darf ich nicht entscheiden, ich glaube, das ist immer bezogen auf eine Rolle und auf ein konkretes Team und das muss auch immer in der Rolle oder dem konkreten Team geklärt werden.
Ich will mal ein bisschen reinbohren, du hast gesagt, ich verhandle das, mit wem verhandle ich das denn am Ende? Vielleicht mal ein, zwei Beispiele. Ich sage halt so, hey, ich bin ein Entwicklungsteam. Mhm. Ich muss vielleicht Software anschaffen können. Ich brauche Entwicklungsumgebung. Ich muss vielleicht Server irgendwo mieten bei Google, bei Amazon, whatever. Das heißt, ich brauche einen gewissen Spielrahmen, auch mal ganz schnell ein Entwicklungssystem irgendwo hochzuziehen in der Cloud etc. Es gibt sozusagen ganz viele Kleinigkeiten, die ich im Alltag so brauche. Und dann, sagen wir mal, jetzt gibt es in einer großen Organisation, vielleicht aber auch eine IT-Abteilung, die sagt so, ich habe die Hoheit über die Google-Server, es gibt eine Compliance-Richtlinie, es darf jetzt nichts außerhalb Deutschland erstellt werden. Dann kommt das Finanzteam, der sagt so, ihr dürft gar keine, ich habe hier die Hoheit, was eingekauft wird etc. Das heißt, da gibt es dann auch wieder Befindlichkeiten, nenne ich es mal vorsichtig, oder Wünsche der Teams, die schon existieren, diese Entscheidung selbst organisiert zu treffen. Wem verhandle ich das denn jetzt am Ende? Wenn ich jetzt sage, hey, ich gründe jetzt so ein Entwicklungsteam, gehe ich dann nachher zu jedem dieser einzelnen Teams und sage so, hey, Leute, ich brauche das, um erfolgreich zu sein. Können wir das mal bitte verhandeln, dass ich das in der Selbstorganisation eigenständig entscheiden kann? Oder wie läuft das in der Realität ab? Also ich frage jetzt gerade auch mal so ein bisschen doof.
Ja, ja, klar.
Um also, mal zu gucken. Also die Realität da draußen ist ja gerade, wenn ich nicht in der Selbstorganisation bin, wie komme ich denn jetzt dahin? Und das werden ja so die ersten Themen sein, die ich mich dann frage, wenn du sagst, hey, das muss verhandelt werden. Mit wem verhandle ich das?
Genau, also ich glaube, was nicht passieren sollte und was tatsächlich auch in der Praxis nicht passiert, ob man jetzt in einer selbstorganisierten Organisation arbeitet oder in einer klassischen Konzernstruktur, ist, dass jedes Team nochmal bei der internen IT vorbeigeht und nochmal alles in Frage stellt und nochmal alles ausdiskutiert, weil da hat tatsächlich die interne IT auch überhaupt keinen Bock drauf. Sondern die werden dann relativ schnell lernen, dass man das vielleicht irgendwo, dass sie vielleicht einfach irgendwie sowas wie einen Standard oder eine Checkliste oder irgendwas veröffentlichen, wo die Leute das dann selbstständig machen können, damit nicht jeder wieder bei ihnen vorbeikommt und mit ihnen sprechen will. Ich denke, ein wichtiger Verhandlungspartner für was darf ich nicht, ist immer der Mensch, der das finanziert oder die Rolle, die das finanziert. Das kann ein Kunde sein, das kann ein interner Sponsor sein für ein Thema. Und diese Fragen, was dürfen wir eigentlich? Dürfen wir eine neue Umgebung aufsetzen? Dürfen wir irgendwie extern Software einkaufen? Dürfen wir auf eine Schulung fahren und uns da irgendwie zu aufschlauen lassen, auch wenn die mehrere tausend Euro kostet? Diese Entscheidungen lassen sich ja ohne denjenigen, der das Geld bereitstellt, überhaupt nicht treffen. Ja, und klar, man kann das dann immer in jedem Einzelfall mit dieser Person individuell aushandeln oder man setzt sich halt am Anfang einmal hin. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, in so Team-Kickoffs halt irgendwie so eine Sponsoren- oder Kunden- oder Stakeholder-Rolle mit aufzunehmen. Als aktive Teilnehmer ist, man kann sich am Anfang hinsetzen und einfach mal Erwartungen klären, was dürfen wir denn einfach auch ohne Rücksprache zu halten beispielsweise. Also wo haben wir dann einfach Vertrauensvorschuss, können eigenständig handeln und bei welchen Themen oder bei welchen Summen zum Beispiel, die da involviert sind, möchtest du gerne zumindest mal informiert werden.
Sollte man da so auch so Art Leitlinien aufstellen? Ich weiß, wir bei Cybert haben hier schon eh und je dieses Was-darf-ich-Board, wo so ein paar Sachen drinsteht, wo halt, keine Ahnung, wenn ich Investitionen tätige über eine gewisse Summe im Bereich, weiß ich nicht, hier das Studio hier zum Beispiel oder wenn ich Software anschaffe etc., dass ich dann andere Personen konsolidieren muss zumindest, dass ich weiß, hey, wen sollte ich mal um Rat fragen? Jetzt gar nicht so darum, kontrolliert zu werden, sondern mehr so ein, wenn ich jetzt Software kaufe, dann sollte ich mal die IT fragen, weil da sitzt unter anderem auch sehr nah dann im Prozess die eine Kollegin mit dran, die dann halt compliance-technisch drauf guckt, darf ich diese Software überhaupt einsetzen auf Basis der Verträge, die wir haben? Ist das Software in den USA etc.? Wäre das die Lösung, zu sagen, hey, daran kann ich mich orientieren?
Ja, ich glaube, initial ist sowas tatsächlich auch eher ein Nebenprodukt des Prozesses, dass man es ausgehandelt hat. Ne? Also ich weiß nicht, wie, ne? Also du hast gesagt, wir haben irgendwie bei Cybert dieses Was-darf-ich-Board. Wie oft guckst du da tatsächlich im Jahr rein?
Gut, ich kenne es halt ein bisschen auswendig,
genau.
Dadurch gucke ich eher selten
rein. Genau, man hat dann irgendwann so ein Verständnis im Hinterkopf, mit dem man arbeitet und vielleicht steht das, mal hoffentlich hat das eine hohe Deckung zu dem, was da tatsächlich steht. Ne? Mit der Zeit driftet das dann auch immer so ein bisschen auseinander und dann muss man mal wieder reinschauen. Die meisten Leute arbeiten einfach mit dem impliziten Verständnis, was sie haben und es ist wichtig, dass man dieses implizite Verständnis aufbaut. Also das zu verschriftlichen kann helfen, also zum Beispiel, wo ich bei der Bahn damals angefangen habe, da war es noch eine sehr klassische Konzernstruktur, bevor diese Transformation so richtig losging. Eine meiner ersten Sachen, die ich dann intern brauchte, war irgendwie so, ich muss bei der internen IT irgendwie mal ein Headset bestellen. Darf ich das jetzt einfach? Ne, weil die Kostenstelle läuft ja auf meinen Abteilungsleiter, der war gerade im Urlaub. Und dann habe ich mich daran erinnert, ah, warte mal, da gibt es doch irgendwie so ein Was-darf-ich-Board, so ein Entscheidungsboard irgendwo im Wiki, da kann ich doch mal reingucken. Und dann stand da halt tatsächlich als Punkt, ne, Bestellung von kleinen Elektronikgeräten einfach mach ohne Rücksprache. Und dann habe ich gedacht, hervorragend, das habe ich mir jetzt gerade selber beantworten können und dann kann ich das tun. Also gerade für Leute, die neu dazukommen, die können sowas dann häufiger noch nachgucken. Meine Erfahrung ist, je länger die Leute schon in der Organisation sind, desto mehr arbeiten die einfach mit dem Hinterkopfverständnis. Und das ist auch in Ordnung so.
Das heißt, um Selbstorganisation in Teams zu ermöglichen, muss eigentlich erst die Organisation selbst organisiert werden. Das könnte man das so vor allem formulieren. Also dieses ganze Verständnis, dass die IT, das Thema Personal, Finance, will jetzt gar nicht auf der IT rumreiten, aber dass sozusagen diese, ich sag mal eher diese serviceorientierten Teams, dass die sozusagen auch dieses Verständnis haben, die Selbstorganisation zu fördern, müsste man eigentlich bei denen anfangen, dass Teams überhaupt in die Lage dazu versetzt werden, diese ganzen Fragen auch, sagen wir mal, ohne große Schmerzen sich stellen zu können.
Ja und nein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt erwarten würde, dass auch eine interne Buchhaltung, auch eine IT, auch ein Personalbereich unbedingt immer das, sag ich mal, das die radikalste Form des...
Also ich meine jetzt gar nicht, dass das Team selbst, ja, dann, dass die Buchhaltung, ja, zum Beispiel selbst organisiert ist, sondern dass die die Selbstorganisation von anderen Teams fördern.
Genau, also ich glaube, da brauchst von der Organisation brauchst zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich, dass man einen Rahmen bereitstellt, der in der Lage ist, das hohe Tempo mitzugehen, was man sich von den Teams ja wünscht. Da sind wir wieder bei, was für ein Problem möchte ich eigentlich lösen? Die meisten Organisationen, mit denen ich das diskutiert habe, sagen, wir wollen, dass die Teams schneller entscheiden können, flexibler werden, spontaner reagieren können beispielsweise. Ja, aber die sind natürlich intern abhängig von IT, von Personal, von Buchhaltung, von irgendwelchen anderen Instanzen. Und wenn ich ein Softwareentwicklungsteam habe, was irgendwie in 2-Wochen-Sprints neue Kundenprioritäten umsetzen kann. Und die sind aber abhängig von der internen IT, die irgendwie quartalsweise plant, welche Server jetzt aufgebaut werden und nicht, dann wird das dieses Team immer wieder ausbremsen. Ne? Also ich glaube, das, was du gesagt hast mit diesem, dass es zumindest so einen Service-Gedanken der internen Teams gibt, das ist ultra wichtig. Wenn das nicht gegeben ist oder so, dann werden die kundennahen Teams auch extreme Schwierigkeiten haben. Da hängen auch so Dinge dran wie zum Beispiel Budgetprozesse. Also ich habe meinen Kunden in den letzten Jahren immer ganz gerne gesagt, das ist toll, wenn ihr ein Team aufbaut, was alle 2 Wochen umpriorisieren kann. Aber wenn die Budgets auf Jahresbasis festgelegt werden, wie frei entscheiden die denn da tatsächlich? Also wie sehr können die denn überhaupt, sag ich mal, auf ein neues Marktgeschehen reagieren, wenn die dann erstmal 9 Monate warten müssen, bis der nächste Budgetplanungsprozess wieder um die Ecke kommt? Also ist die Organisation überhaupt in der Lage, das Tempo mitzugehen, was man da von den Teams haben möchte? Und kann die Organisation diese gewünschte Flexibilität dann tatsächlich auch nutzen?
Da sind wir ja eigentlich so bei diesem größten Punkt, den ich immer sehe, dass die Teams vor allem diese Geschwindigkeit sehr häufig haben oder einfordern oder auch teilweise können. Also gerade manchmal gibt es ja auch einfach Teams, die einfach so super gut zusammen funktionieren, harmonieren, ja, haben sich einfach 5, 6, 7 Leute gefunden, die kannst du ja egal was machen lassen, die funktionieren irgendwie immer. Und dann gibt es die Organisation, dieser große Dampfer, dieser Rahmen, der einfach nicht so schnell ist. Und da tun sich, glaube ich, sehr viele Organisationen sehr schwer damit, diesen Dampfer wieder zu einem Speedboot umzubauen und diese Geschwindigkeit auch reinzukriegen, die diese Teams fordern. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, ne, Budgetplanung findet so einmal im Jahr statt. Das ist so ein ganz typischer Rhythmus, den viele Organisationen auch immer noch haben. Auch wir bei Seibert planen einen größeren Rhythmus, zum Beispiel auch finanzielle Dinge. Aber teilweise ändert sich von jetzt auf gleich die Parameter da draußen. Da kommt irgendetwas um die Ecke, irgendein Partner macht einen Strategie-Change. Den konnten wir halt vor einem Tag noch nicht mal vorausahnen. Ja. Und da müssen wir darauf reagieren können. Wir müssen alles im Zweifel stehen und liegen lassen und verändern. Und das ist jetzt ja auch schon ein paar Mal vorgekommen, die letzten 2, 3 Jahre, dass wir schon sehr stark einen Shift hatten, wo plötzlich auch mal eine halbe Organisation, ich will nicht sagen grundlegend was verändert hat, aber zumindest so in eine andere Richtung plötzlich laufen musste. Und das ist so die Frage, wie schaffe ich das als Organisation, dieses Serviceverständnis dann auch wirklich aufzubauen? Wahrscheinlich hilft es auf der grünen Wiese, damit anzufangen von Anfang an. Aber das ist sozusagen dieser Kern meiner Frage. Was braucht die Organisation, damit dieses Speedboat entsteht? Wir haben jetzt schon ein paar Punkte genannt. Fehlerkultur, Freiheiten. Brauchen auf jeden Fall diesen extremen Service-Gedanken dann auch, dass solche Dinge entstehen können. Gibt es darüber hinaus noch Dinge, wo du sagst, hey, das muss eine Organisation auf jeden Fall erfüllen, damit die Teams überhaupt diese Geschwindigkeit einfordern können?
Ich glaube, ehrlich gesagt, also meine liebste Variante wäre eigentlich immer, dass man das mit den Teams so Stück für Stück herausfindet und dann in die Richtung arbeitet, weil meiner Erfahrung nach, die meisten Teams, von denen man irgendwie Agilität und Selbstorganisation erwartet, und wenn man da mit der Erwartung rankommt, nee, wir wollen, dass ihr alle 2 Wochen umpriorisiert, wir wollen, dass ihr eigenständig Entscheidungen trefft, dass ihr euren Kunden zufriedenstellt, auch wenn der mal mehrmals am Tag seine Prioritäten wechselt. Diese Teams sagen einem sehr laut und sehr deutlich, wenn irgendwas für sie nicht funktioniert. Also wenn der organisatorische Rahmen nicht stimmt. Und im Grunde muss man da einfach nur sehr aufmerksam zuhören und das nicht so als pauschales Gemecker abtun, sondern zu sagen, okay, wir haben von diesen Teams jetzt wirklich hier eine Flexibilität erwartet, wo sie selber sagen, dass sie das aufgrund von dem Rahmen, den wir geschaffen haben, nicht leisten können. da sollten wir doch sehr, sehr aufmerksam mal lauschen und schauen, was wir da anpassen können. Und dann sind wir halt schnell bei so Themen wie Budgets oder Jahreszielen oder auch wie interne Services aufgestellt sind.
Ist ja auch nicht böse gemeint von den Teams, wenn sie diese Regeln aufstellen. Die wollen ja auch die Komplexität irgendwie greifbar machen für sich und auch damit umgehen. Jetzt aber trotzdem mal so ganz ketzerisch gefragt, was passiert denn, wenn ich das als Team einfordere, aber ich mich in dieser Diskussion irgendwie verliere? Es ist ja, also es klingt das immer so schön, sagen, hey, wir müssen das verhandeln, wir müssen das diskutieren und jetzt könnte man immer so sagen, das Wohlwollen aller in den Vordergrund rücken und sagen, ja, es macht ja total Sinn, das zu tun, wenn das Team das einfordert, weil da steht ja auch der Kunde dahinter. Die Realität, und da können wir uns alle mal ehrlich sein und an die eigene Nase fassen, sieht ja immer so ein bisschen aus, dass es doch irgendwo Stolpersteine gibt und man dann doch nicht so selbstorganisiert am Ende des Tages ist, wie man sich das dann vielleicht so auf dem Blatt Papier oder in dem Charter, was man sich am Anfang mal, so dieses Mantra, wir werden jetzt selbst organisiert, ausruft, sondern dass dann doch eben sowas, nee, wir müssen halt die Jahresbudgets planen und dann gibt es halt doch diese Flexibilität an dieser Stelle nicht. Wie löst man denn solche Konflikte auf? Also wie komme ich denn, ich weiß, es ist schwer, ist keine einfache Frage und wahrscheinlich gibt es auch keine pauschale Antwort drauf, aber vielleicht kannst du so ein bisschen aus deiner Erfahrung, aus deiner Praxis, die du hast, mal so ein bisschen was erzählen von, vielleicht auch von Problemfällen, die du hattest, wo du sagst, hey, da war es so ganz extrem und da haben wir das so und so gelöst. Wie komme ich denn dazu, wenn ich sozusagen eigentlich in Stocken geraten bin in diesem Prozess?
Ja, das, also so wie du das beschreibst, klingt das irgendwie so, als ob dieses ins Stocken geraten oder in Konflikte geraten oder in Widersprüche laufen oder so, als ob das irgendwie ein Problem wäre, was man lösen muss. Du hast jetzt gerade auch Konflikte lösen gesagt. Ich bin nicht überzeugt davon, dass das tatsächlich möglich oder sinnvoll ist, in der Organisation alle Konflikte immer zu lösen. Also eine Organisation ist von ihrer ganzen Natur her um einen Interessenskonflikt herum gebaut, nämlich Mitarbeitende wollen irgendwie eine Sache, die Eigentümer wollen eine andere Sache, die Kunden wollen was Drittes und ein Stück weit gibt es da eine Überschneidung, deswegen arbeitet man ja zusammen, aber man wird sich nie hundertprozentig einig werden, was jetzt das Beste für alle Beteiligten ist. Es gibt immer irgendwo einen Punkt, wo man dann entscheiden muss, ob man jetzt dem Kunden, sag ich mal, einen günstigeren Preis anbietet und dafür steht halt weniger Geld für Gehälter zur Verfügung oder für Boni zur Verfügung oder ob man jetzt irgendwie Mitarbeiterbenefits aufbaut und dann gibt's am Ende weniger Gewinn abzuschöpfen. Diese Entscheidung gibt's immer zu treffen. Und aus diesem grundsätzlichen Konflikt, aus diesen grundsätzlichen Widersprüchen kommt man auch nicht raus. Das heißt, ich rechne ganz fest damit, dass wenn Teams sagen, wir bräuchten etwas, dass das mal umsetzbar sein wird und mal wird das nicht umsetzbar sein. Das liegt in der Natur der Sache. Und die Frage, die man dann stellen kann, ist, wenn wir das nicht bekommen, wenn wir diese Flexibilität intern nicht bekommen, beispielsweise, dann müssen wir Abstriche machen bei den Erwartungen, die ihr an uns gerichtet habt, was Geschwindigkeit, was Agilität, Selbstorganisation, Performance angeht beispielsweise, ist das in Ordnung? Dann hat das, ne, also so eine Entscheidung kann man ja treffen. Man kann ja sagen, da gibt es einen Verbesserungsvorschlag von den Teams, den können wir nicht aufgreifen. Das hat dann Konsequenzen. Ist das in Ordnung, wenn wir diese Konsequenzen dann tragen? Das ist so vielleicht so ganz, ganz allgemein und abstrakt. Wenn es aber jetzt zum Beispiel um sowas wie interne Services geht, ich habe halt genug Beispiele gesehen für, sag ich mal, Personalteams, die richtig, richtig gute interne Dienstleister waren, für IT-Teams, die richtig gute interne Dienstleister waren, dass ich nur begrenzt Geduld damit habe, wenn so ein internes Team oder eine interne Abteilung das nicht schafft, dieses einfach ein guter Dienstleister zu sein, einfach einen guten Service bereitzustellen. Da habe ich nur noch begrenzt Geduld für, weil ich genau weiß, man kann das machen, wenn man das will. Und man kann das auch in sehr klassischen Organisationen machen, wenn man das will.
Also dieses Thema, ich weiß, dass es keine richtige Antwort darauf gibt und dass es nicht so einfach ist. Ich versuche gerade so ein bisschen auch einfach mal ketzerisch diese Fragen auch zu stellen und ein bisschen zu gucken, weil ich glaube, es gibt einfach sehr viele Organisationen, die sich das wünschen oder zumindest erhoffen, dass das eine Lösung für viele ihrer Probleme ist. Nämlich gerade Geschwindigkeit ist einer der ganz großen Thematiken, dass der Markt vor allem ja auch sehr viel Geschwindigkeit einfordert. Das ist ja auch wieder kein Selbstzweck. Eigentlich will ich persönlich ja gar nicht so schnell sein. Wäre viel schöner, wenn die Welt ein bisschen langsamer wäre. Dann hätte ich auch viel mehr Zeit, darüber nachzudenken und Dinge auch ganz in Ruhe zu machen. Die Geschwindigkeit kommt ja durch den Markt, durch den Kunden, der da eben diese Geschwindigkeit einfordert. Und die Teams, die immer versuchen, diese Geschwindigkeit fairerweise eigentlich hinterherlaufen. Ne? Also man kann diese Geschwindigkeit eigentlich nie mitgehen, sondern man läuft immer so einen Tick hinterher und versucht, die ein bisschen einzuholen. Und klar, da gibt es Konflikte. Nicht alle davon lassen sich lösen. Das ist natürlich auch per se komplett richtig. Viele sollte man vielleicht auch lösen und löst sie vielleicht auch in der Organisation nicht. Auch das passiert. Auch das muss man im Zweifel aushalten. Da fällt mir der Begriff Resilienz ein, die wahrscheinlich alle Beteiligten bräuchten in diesem Prozess, um damit auch umzugehen, dass gewisse Dinge dann doch vielleicht nicht so funktionieren, wie man sich das persönlich dann vorstellt. Das ist auch noch so ein Punkt, den wir auf die Liste schreiben sollten, wenn wir sagen, hey, wir wollen selbst organisiert sein, dann brauchen wir auf jeden Fall auch das Thema Resilienz in der Organisation.
Da gibt es irgendwie einige Begriffe, die mir irgendwie dazu einfallen. Ein anderer irgendwie relativ sperriger Begriff ist dieser der Ambiguitätstoleranz. Mhm. Also ich halte das aus, dass Dinge halt mehrdeutig und unklar sind. Ich glaube, das ist tatsächlich was. Und da sind wir eigentlich schon so bei den Vorteilen und Nachteilen und vielleicht auch Herausforderungen von so selbstorganisierter Zusammenarbeit insgesamt. Weil das ist tatsächlich was, das durch so Selbstorganisation in der Zusammenarbeit doch sehr viel mehr spürbar wird auf der Teamebene. Also klassische Organisationen, sag ich mal, sind da besser da drin, für das einzelne Team, für die einzelne Abteilung so eine Art heile Welt zu schaffen. Ne? Hier sind deine Ziele, hier sind deine Aufgaben. Es ist alles sehr eindeutig. Du musst einfach nur tun, was dir gesagt wird. Die Konflikte gibt es dann typischerweise in der Zusammenarbeit mit anderen Teilen der Organisation. In einer klassischen Organisation habe ich das häufiger erlebt, dass dann Leute halt einfach über andere Organisationsteile meckern und sagen, was sie da im Vertrieb schon wieder für einen Unsinn machen. Ne, weil diese Konflikte, diese Interessenskonflikte und Zielkonflikte, die gehen halt nicht weg. Die verteilen sich dann nur so auf unterschiedliche Bereiche der Organisation. Und immer wenn man dann zusammenarbeiten muss, bereichsübergreifend, dann treten die wieder zutage und dann kommen diese etwas kurzsichtigen Forderungen von wegen, wir müssen jetzt die Silos aufbrechen, wo man einfach nicht versteht, dass man diese Interessenkonflikte und diese unterschiedlichen Denkweisen strukturell selber erzeugt hat. Na, und das ist wirklich was, was ich in so selbstorganisierter Zusammenarbeit häufiger erlebe. Da neigen diese Interessenkonflikte und diese Zielkonflikte viel stärker dazu, gebündelt im Team aufzuschlagen und dafür Verunsicherung zu sorgen. Da muss man irgendwie sehr reflektiert und auch ein Stück weit geduldig einfach damit mit der Tatsache umgehen, dass die Welt halt kompliziert ist, ne? Dass man unterschiedliche Erwartungen hat. Ich habe jetzt in meiner Arbeit jeden Tag die Situation, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Erwartungen an dasselbe Thema richten. Ich muss da irgendwie mit arbeiten, ich muss das aushalten. Und wenn ich eine eindeutige Welt haben will, dann müsste ich halt vielleicht doch wieder zurück in den Großkonzern. Aber ich habe es mir ja auch bewusst ausgesucht.
Ob das am Ende so ist, weiß ich nicht, aber fällt mir auf jeden Fall, was du gerade sagst, eine spannende Folge mit dem Marc Poppenburg ein, der auch gesagt hat, wie kommen wir denn wieder zu realer Zusammenarbeit zwischen Teams und ja, gerade diese Konflikte, also persönliche Ziele in Teams, Umsatzziele im Sales zu machen, da wird dann halt, keine Ahnung, ich kann ja kein Sales machen, wenn das Marketing schlecht arbeitet und so weiter und dann gibt es leider so kleine Silos, jeder hat so seine persönlichen Ziele, seine persönlichen Empfindlichkeiten und ja, am Ende gibt es eigentlich keine reale Zusammenarbeit aufgrund dieser ganzen Prozesse, Jahresgespräche und weiß der Geier, was noch für tayloristische Methoden es sonst noch so gibt, die alle dazu führen, dass jeder auch so ein Stück weit auf sich selber schaut. Wie kann ich diesem Prozess, den ich mir da selber geschaffen habe, Sorge tragen? Weil ich bin ja nur erfolgreich, wenn ich die Umsatzziele erreiche, wenn ich das Ziel erreiche, wenn ich, keine Ahnung, so und so groß gewachsen bin, wenn ich jetzt nach, weiß ich nicht, Spanien expandiert bin. Ob das nachher sinnvoll war oder nicht, steht halt auf einer ganz anderen Agenda. Aber da stand halt irgendwo, ich muss nach Spanien expandieren. Das habe ich halt einfach gemacht. Und dass dann hier vielleicht in Deutschland das Geschäft komplett kaputt gegangen ist oder so, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich kann halt einen Haken dran machen, kann meinen Boni kassieren. Und das sind, glaube ich, Dinge, die man auf jeden Fall mal hinterfragen sollte. Ne? Wo gibt es sozusagen so Löcher in der Zusammenarbeit, wo reale Zusammenarbeit gar nicht möglich ist? Also wo gibt es so Wände, die dazwischen stehen? Ist da vielleicht auch eine Antwort? Wir haben jetzt bisher noch gar nicht darüber gesprochen, was ist denn das für ein Team eigentlich? Also wann ist denn ein Team wirklich ein Team? Sprechen wir davon eher von, cross-funktionalen Teams, die in der Theorie ist es ja auch immer schön, wenn ein Team sozusagen die komplette Wertschöpfung selbstständig erfüllen kann. Das ist ja immer so by the book, immer die schöne Vorstellung. Ich glaube in der Realität, dass es nicht immer möglich ist, dass vor allem gerade in größeren Organisationen diese Teams nicht immer die komplette Wertschöpfung in der Hand haben können, weil sie dann auch irgendwann auch einfach zu groß werden. Beziehungsweise gerade wenn man viele Teams hat, die entweder so Squads gründen oder so zum Beispiel, aber trotzdem, wenn wir nachher alle an einem Thema arbeiten, zum Beispiel einen Service anbieten, dann muss ich halt eben Go-to-Market machen, also Marketing, Vertrieb und dann Consulting. Kann das nicht ins Endlose skalieren hinten raus, ohne dass es dann irgendwann Konflikte untereinander gibt in irgendeiner Form oder unterschiedliche Interessen oder unterschiedliche Ausprägungen der selbstorganisierten Teams dann hinten raus. Aber was ist denn so ein Verständnis von einem Team, wenn wir jetzt mal so ein bisschen gucken, was brauchen so ein Team? Fangen wir vielleicht mal an, so wie muss so ein Team überhaupt aufgebaut sein, damit Selbstorganisation auch wirksam sein kann. Und ich glaube, die Antwort, nach ganz klaren Rollen zu trennen, ist wahrscheinlich nicht so 100%. Also ein ganz klares Marketing-Team, ganz klares Vertriebsteam, ganz klares Consulting-Team etc. Wahrscheinlich nicht die beste Grundvoraussetzung, oder?
Nee, also ich meine, da sind wir jetzt wieder bei der Frage, was für ein Problem will man denn eigentlich lösen? Und typischerweise gründet eine Organisation ja ein Team, weil sie sagt, hier ist irgendwie ein kompliziertes Problem. Ne, vielleicht auch mit unklaren Erwartungen. Hier ist irgendwas Schwieriges zu entscheiden über einen längeren Zeitraum und gibt dieses diffuse Aufgabenbündel dann an eine Gruppe, die das dann stellvertretend für die Organisation klären soll. Und damit die das tun können, müssen schon die richtigen Leute drin sein. Und damit meine ich nicht die Leute mit den richtigen Charakterzügen, sondern die Leute mit den richtigen Kompetenzen und den richtigen Befugnissen. Ja, also wenn ich beispielsweise ein Team habe, die den Auftrag bekommen, irgendwas an den Personalprozessen zu optimieren, dann muss der Personalbereich wahrscheinlich regelmäßig mitentscheiden. Dann wäre es gut, wenn jemand auf diesem Team befähigt wäre, im Namen des Personalbereichs Entscheidungen zu treffen. Ansonsten müsste das Team nämlich bei jeder Entscheidung zum Personalbereich laufen. Man hat so eine dauerhafte externe Abhängigkeit, die das Team enorm ausbremst. Na, also da ist dann die Frage, warum würde man Leute auf dem Team haben wollen? Na, also was sind gute Gründe, Leute auf dem Team mit draufzunehmen? Ein guter Grund ist, die haben irgendeine wichtige Entscheidungsbefugnis, die ständig gebraucht wird. Ein guter Grund ist, die Leute haben Fähigkeiten, die gebraucht werden. Wenn ich keinen fähigen Softwareentwickler habe, werde ich wahrscheinlich kein gutes Softwareprodukt bauen. Und einen guten Grund, den ich immer wieder sehe, ist einfach Motivation. Also im Zweifelsfall habe ich lieber Leute mit weniger Erfahrung, die dafür richtig Bock haben, als Leute mit viel Erfahrung, die eigentlich versuchen, sich um die Aufgaben zu drücken bei jeder Gelegenheit. Na, also so diese Zusammensetzung vom Team ist irgendwie ganz entscheidend. Die Einbindung von anderen Parteien, sag ich mal, ist sehr entscheidend. Und was du jetzt gerade gesagt hast mit Marketing, Buchhaltung, Rechnungslegung, was man da alles irgendwie noch mit dazu nehmen muss. Im Grunde spiegelt sich da in einem Team ja auch nur die Struktur der Organisation als Ganzes. Und da gibt es ja diesen Begriff der Fertigungstiefe. Also welche Teile unseres Wertschöpfungsprozesses machen wir selber? Welche kaufen wir von extern ein? Das muss eine Organisation entscheiden. Also die wenigsten Organisationen, die ich jetzt noch erlebt habe, haben eigene festangestellte Reinigungskräfte, sondern das wird immer zugekauft als Leistung. Und genauso kann man auch als Team sagen, bestimmte Dinge, da lohnt es sich einfach nicht, wenn wir da irgendwie noch einen Vollzeit-Finanzer bei uns haben beispielsweise. Das kaufen wir von einem zentralen Service ein.
Du hast gerade so den Punkt, also was du ansprichst, das haben wir auch bei Seibert, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre da, durchlebt, dass wir immer zwischen Dezentralisierung und Zentralisierung immer so ein bisschen hin und her springen und das auch immer so ein bisschen so war, wie groß ist man gerade in so einem Bereich? Also wie weit kann ich zentralisieren? Wie weit macht Dezentralisierung Sinn? Du sagst hier, dem Buchhalter in einem Team macht keinen Sinn, weil ich kann hier nur 5% auslasten. Dann macht allein das schon Sinn, ihn zu zentralisieren und so einen Shared Service auch aufzubauen und zu sagen, okay, ich teile den jetzt in meiner Organisation, in meinem Netzwerk, was ich hier habe und bündel da vor allem ja auch zum einen Kapazitäten, zum anderen aber auch Know-how, was ich vielleicht zentralisiert erstmal aufbauen muss. Und wenn die Organisation dann wächst oder die Teams wachsen, dann macht es vielleicht auch Sinn, vielleicht Buchhaltung oder Teile der Buchhaltung, vielleicht Rechnungsstellung, weil das vielleicht super kompliziert ist, weil ich da in einem Umfeld bin, wo jeden Tag 500 Rechnungen gestellt werden müssen und das kann ich nicht auslagern, das will ich vielleicht selber machen und dann hole ich vielleicht Teile davon dann auch wieder rein und gestalte mir so immer zwischen diesen Extremen sozusagen das, was ich gerade brauche und versuche da auch so hinherzuspringen.
Genau, und ich glaube, also dass es diesen Prozess gibt, das ist, glaube ich, völlig normal, das ist auch gesund. Und ob man das gut macht oder nicht, für mich würde ich das immer so ein bisschen daran festmachen, sind das so riesen Pendelbewegungen, die irgendwie alle 5 Jahre, nee, jetzt wird alles zentralisiert, nein, jetzt wird alles dezentralisiert, oder ist das eher so ein kontinuierliches Justieren, was jetzt gerade gebraucht wird? Und ich glaube, Letzteres ist der bessere Weg. Na, also wenn man häufiger mal überprüft, welche Services brauchst du jetzt gerade intern, was sollen vielleicht auch Teilgesellschaften für sich jeweils individuell lösen oder was wird irgendwie in der Muttergesellschaft zentral angeboten. Wenn das einfach häufiger justiert wird und dann die Änderungen immer nicht so riesig und radikal sind, das ist eigentlich für mich ein Zeichen, dass man einen ganz guten Mittelweg fährt.
Ist man dadurch ständig im Wandel?
Ja, man ist sowieso ständig im Wandel. Also das ist ja für mich der größte Irrglaube bei Organisationen überhaupt, dass Leute sich Organisationen als was vorstellen, was irgendwie dauerhaft eine Existenz hat und nicht als was wir jeden Tag dadurch, dass wir arbeiten, immer wieder neu erzeugen. Also wie die Organisation funktioniert, ist ja ein Produkt von unserem täglichen Handeln und wir müssen erheblichen Aufwand betreiben, nur damit Dinge so bleiben, wie sie sind. Also der Wandel ist genauso normal und natürlich wie das Weiterbestehen von Dingen und man muss sich halt einfach nur immer individuell entscheiden, worauf man denn den Fokus jetzt legt.
Du hast eben noch so den Aspekt der Reduzierung der Abhängigkeiten genannt. Das ist ja etwas, was in der Agilität vor allem sehr, sehr wichtig ist, dass man Teams nach dem Mantra aufbaut, noch so wenig Abhängigkeiten wie möglich nach außen zu schaffen. Das funktioniert natürlich auch nicht immer und wahrscheinlich gibt es auch kein Team, was null Abhängigkeiten hat. Das ist wahrscheinlich auch eine Utopie, aber daran auf jeden Fall mal zu arbeiten und zu überlegen, okay, welche der Hürden könnte ich mal wegnehmen bei so einem Team, sodass das Team schneller, besser, erfolgreicher arbeiten kann, aber die Organisation trotzdem noch sauber funktioniert, ist wahrscheinlich immer so ein bisschen sinnvoll. Das ist so dieses Waste-Aufräumen so ein bisschen vom Prozess her. Das kann man natürlich nicht vollständig eliminieren. Ich kann jetzt nicht sagen, ich tue alle Abhängigkeiten reduzieren und dann läuft alles, sondern da wird es immer welche geben und die sind auch gut. Das ist dann dieses Punkt zwischen Zentralisierung, Dezentralisierung auch so ein bisschen hin und her zu springen. Wichtig ist, glaube ich, sich diese Abhängigkeiten bewusst zu machen. Wo existieren die? Wo muss ich zusammenarbeiten? Und dann eben halt auch zu schauen, wie können diese Teams, die dann existieren, auch sinnvoll zusammenarbeiten und auch an einem Strang ziehen.
Ja, beziehungsweise, ne, also wo wollen wir diese Abhängigkeiten vielleicht auch haben? Also, dass ein Team, was für einen Kunden arbeitet, eine Abhängigkeit zum Kunden hat, finde ich eine gute Sache. Das darf gerne auch so bleiben. Und da darf man auch gerne jedes Mal, wenn man eine Entscheidung vom Kunden braucht, zum Kunden laufen. Die Frage ist halt, wie viel kann das Team tatsächlich autonom machen? Ich habe für mich immer so ein bisschen als Daumenregel gehabt, so wenn das Team 80% seiner Entscheidungen intern treffen kann und 20% irgendwie extern einbinden muss, dann ist das oft ein ganz guter Mittelweg. Ein Team, was überhaupt keine Abhängigkeiten mehr hat, dreht sich nur noch um sich selbst. Das ist auch nicht, was wir wollen. Aber gerade für so interne organisatorische Themen, da wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn das Team das weitgehend selbstständig könnte. Ne, so im, und wenn es nur im Self-Service ist.
Was gibt es sonst so für Grundvoraussetzungen für das Team? Das heißt, dein Buch ja auch Selbstorganisation im Team. Wir haben jetzt sehr viel über die Organisation ja auch schon gesprochen. Was braucht so ein Team auch noch? Braucht jedes Team einen Coach, eine Coachin? Muss es ein zentrales Angebot von dem geben? Muss es vielleicht auch eine Schulungsoffensive geben in so eine Richtung? Erzähl mal so ein bisschen, was braucht so ein Team an, sagen wir mal, an Werten, an Convenience, an Rollen, an Skills, an Selbstbewusstsein, um das Thema Selbstorganisation auch eigenständig vorantreiben zu können?
Ich habe ja auch mehrere Jahre selbst als Scrum Master gearbeitet und vor dem Hintergrund sage ich mal ein bisschen was Ketzerisches. Ich bin nicht überzeugt davon, dass man die beste Teamarbeit bekommt, wenn jedes Team einen eigenen Vollzeitcoach hat. Ich habe eigentlich die besten Teams dann erlebt, wenn da einfach Leute, die Skin in the Game haben, die irgendwie sich gemeinsam in der Verantwortung sehen, was zu schaffen, wenn die einfach auf ein Ziel hinarbeiten und unterwegs klären, was dazu notwendig ist. Es gibt ein paar Sachen, die finde ich sehr, sehr hilfreich. Das ist zum Beispiel initial mal ein gemeinsames Kickoff zu machen, wo man so ein Chartering durchführt beispielsweise und einfach nur den Auftrag und die Abhängigkeiten und den Handlungsrahmen und die interne Zusammenarbeit mal bespricht. Sowas finde ich sehr hilfreich. Die Auswahl der Teammitglieder, und ich will es nochmal betonen, das hat nicht nur was mit Kompetenzen zu tun, sondern auch zum Beispiel mit Motivation. Wenn du jetzt sagst, irgendwie sowas wie ein Teamcoach oder so, für mich ist das eine Dienstleistung, die man extern beziehen kann, wenn man das für nötig hält als Team. Ich war jetzt heute Nachmittag beispielsweise, habe ich eine Retrospektive von einem Team moderiert, die von sich aus gesagt haben, wir hätten da jetzt gerne lieber jemand Externes, der das macht. Kein Problem, kann ich gerne tun. Aber mein Wunsch wäre, dass das Team es auch ohne mich hinbekommt, regelmäßig miteinander zu sprechen, was läuft gerade gut, was läuft gerade nicht so gut. Das ist einfach so, das möchte ich, dass das auch als Verantwortungsgefühl in dem Team selber vorhanden ist. Eine Sache, die ich noch irgendwie ganz hilfreich finde, es gibt so eine Teamentwicklungsstrategie, die nennt sich Lean and Hungry. Und das ist so geboren aus dieser Erfahrung heraus, dass Teams oft besonders gut funktionieren, wenn die personell und auch von den Kompetenzen her ein kleines bisschen unterbesetzt sind. Also nicht so richtig krass überfordert, aber sag ich mal, wenn Leute so in das Team reinkommen, sich die Aufgabe angucken, sich ihr eigenes Fähigkeitenprofil angucken und denken, hier müssen wir echt noch ein bisschen anpacken. So, ne? Hier muss ich selber noch was lernen, ich lese mir lieber noch ein paar Dinge an. Wir sind eigentlich insgesamt so vielleicht eine Person zu wenig. Das heißt, ich muss auch mal einspringen, wenn die anderen irgendwie gerade beschäftigt sind und da kommt irgendwie eine Aufgabe um die Ecke. Diese Strategie des Lean and Hungry, die hat sich in der Vergangenheit als ganz, ganz gut herausgestellt. Ich habe tatsächlich auch mal in der Vergangenheit ein Team gehabt. Wir haben mit 12 Leuten angefangen, relativ zähe Anfangsphase gehabt, nicht so richtig in die Produktivität gekommen, nicht so richtig in die Wertschöpfung gekommen. Dann haben ein paar Teammitglieder auch einfach teilweise, weil sie keine Lust mehr hatten, das Team verlassen. Das Team schrumpfte und schrumpfte und schrumpfte. Und wo wir dann irgendwann nur noch zu viert waren, da hat es richtig Fahrt aufgenommen, weil dann auf einmal die Aufgaben wirklich so waren, dass sie herausfordernd waren, dass man da Bock drauf hatte. Und dann konnten wir uns auch nochmal als Kleingruppe neu sortieren und so. Und dann ist das Team ab da richtig abgehoben. Also das ist, glaube ich, eine Strategie, die kann man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich will nicht dafür plädieren, dass man Teams quasi in so einen Zustand der völligen Überforderung reinwirft. Das ist nicht produktiv. Aber wenn die ein bisschen zu klein sind, vielleicht auch ein bisschen unerfahren sind oder so, das ist oft nicht unbedingt was Schlechtes.
Aber würdest du trotzdem unterstreichen, dass es sinnvoll ist, Teams am Anfang schon Unterstützung anzubieten, in diesen Prozess reinzukommen. Ich kenne dieses eine Beispiel mit, hey, wir wollten ja mal Selbstorganisation ausprobieren, jetzt habe ich den Busfahrern und Busfahrerinnen die Möglichkeit gegeben, ihre Buspläne selber zu machen. Haben sie sich alle mal zusammengesetzt, haben sie nicht hinbekommen, wusste ich ja, dass sie es nicht hinkriegen, jetzt mache ich es wieder zentral. Das ist ein sehr schlechter Versuch, Selbstorganisation zu fördern, weil die ja gar nicht in die Lage dazu versetzt waren, in dem Moment das auch tun zu können. Also man muss das ja auch lernen, diese Selbstorganisation, beziehungsweise in dem Fall war es ja auch noch ein Skill, was sie bisher überhaupt gar nicht hatten und ja auch erstmal gucken mussten, wie arbeite ich zusammen, wie organisiere ich das Ganze jetzt überhaupt. Da hocken dann da 300 Busfahrer und Busfahrerinnen und müssen sich überlegen, wie der Plan jetzt da aufgestellt wird, was vorher vielleicht eine Person gemacht hat oder zwei Personen. Und das ist ja auch per se nicht so einfach und dann hat das ja auch noch eine Kommunikation etc. Also da kommen sozusagen ganz viele Themen aufeinander und sich dann am Ende hinzustellen und zu sagen, es hat nicht funktioniert. Brauche ich kein Hellseher sein, das hätte ich vorher schon sagen können, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert. Außer purer Zufall, da sitzen super intelligente Leute, die das dann irgendwie hinbekommen haben. Also macht es Sinn, auf jeden Fall so gerade eine Anlaufunterstützung in diesem Prozess, Unterstützung anzubieten?
Also da stecken jetzt zwei Dinge drin. Ich halte es immer für sinnvoll, Unterstützung anzubieten, unter allen Umständen. Ne? Also Unterstützung anbieten ist immer eine feine Sache. Das Beispiel mit den Busfahrern, das finde ich insofern ein bisschen zum Schmunzeln. Das ist tatsächlich auch so ein häufiger Fehler, den ich in diesem ganzen Kontext Selbstorganisation erlebt habe, ist, dass sich eine Führungsebene hinstellt und sagt, wir haben beschlossen, dass ihr jetzt selbst organisiert seid, dass ihr jetzt quasi die Verantwortung tragt, dass ihr jetzt die Entscheidungen trefft. Und ich denke mir, wenn man das ernst meinen würde, dann wäre die erste Frage doch gewesen, haltet ihr es für sinnvoll, dass wir euch diese Verantwortung jetzt geben? Und wenn dann die 300 Busfahrer sagen, nee, wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Bitte macht das weiterhin zentral. Dann sollte mir das echt zu denken geben, weil für mich hat das dann irgendwann auch mit dem Menschenbild zu tun. Selbstorganisation mache ich ja, weil ich überzeugt bin, dass die Leute intelligentere Entscheidungen treffen als ich selbst. Und dann sollte ich doch damit anfangen, mit dieser Frage, wo solltet ihr denn mehr Verantwortung bekommen überhaupt, eurer Meinung nach, damit ihr euren Job besser machen könnt? Na, da sind wir bei so dieser Frage, wie kann ich denn irgendwie ein bestehendes Team mehr in Richtung Selbstorganisation bringen? Wir hatten es vorhin, ne? Modernes Arbeiten hat für mich mit dem Verteilen von Führungsverantwortung zu tun. Und das ist immer ein Prozess, der im Dialog stattfinden muss. Also wenn ich bisher alle Führungsverantwortung, alle Entscheidungen an einer Rolle zentralisiert hatte und das will ich jetzt auf mehrere Leute verteilen, auf mehrere Rollen verteilen, dann muss das irgendwie im Gespräch stattfinden. Und dann habe ich das mal erlebt beispielsweise, dass das Team gerne mehr entscheiden wollte, aber eine Führungsebene gesagt hat, nee, das trauen wir euch nicht zu. Und dann muss man miteinander sprechen. Ich habe das aber auch komplett andersrum erlebt und das ist so ein bisschen dieses Busfahrerbeispiel, dass eine Führungsebene oder eine Führungsrolle gesagt hat, ich hätte am liebsten, dass ihr das jetzt macht und die Teams haben gesagt, wir wollen das aber gar nicht oder wir können das gar nicht. Vielleicht brauchen die ja auch zusätzliche Informationen, vielleicht brauchen die zusätzliche Entscheidungsbefugnisse, vielleicht sind die aus irgendwelchen strukturellen Gründen gar nicht in der Lage, diese Entscheidungen zu treffen. Das wäre sehr, sehr gut, wenn man da mal miteinander redet.
Ja, definitiv. Ich glaube, jetzt steigen wir da noch sehr stark dazu ein, wie komme ich in so eine Transformation rein. So ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Ich will das auf jeden Fall noch auflösen, wie das funktioniert. Aber damit diese Folge hier gerade nicht so lange wird, habe ich mich gerade spontan dazu entschieden, einen Zweiteiler daraus zu machen. Okay. Deswegen, wir machen hier an der Stelle eine kurze Pause und die nächste Woche geht es dann weiter. Wir werden hier auf jeden Fall gleich noch weiter sprechen und klären, wie wir überhaupt dazu kommen, wenn ich aus einem Umfeld, wie auch immer das aussieht, dann in die Selbstorganisation reinkomme, was dann nochmal so für ein paar Parameter wichtig sind. Wir haben schon viel darüber gesprochen, was braucht die Organisation, was braucht so ein Team, wie viel Coaching ist wichtig, welche Charaktere brauche ich vielleicht auch in so einem Team, damit sowas funktionieren kann. Und die Antwort ist auch nicht für jeden oder jede Selbstorganisation auch das Richtige. Das muss man auch einfach auch akzeptieren, dass vielleicht auch nicht jeder so arbeiten möchte und auch nicht jedes Team vielleicht auch so arbeiten möchte. Thema Selbstzweck und auch bei einem persönlich natürlich auch. Wie möchte ich agieren? Wie möchte ich arbeiten? Das muss man alles dabei berücksichtigen. Aber wie wir diese Transformation starten, das werden wir auf jeden Fall nächste Woche aufklären. Das werde ich mit dem Kai gleich noch ausdiskutieren. Ich hatte eigentlich hinten dran so ein kleines Gewinnspiel machen, da müsst ihr euch leider jetzt auf nächste Woche gedulden. Also nächste Woche reinhören lohnt sich auf jeden Fall, da kommt am Ende noch eine kleine Überraschung. Erstmal vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen was mitgenommen. Ich werde den Kai auf jeden Fall gleich noch ein bisschen mit schweren Fragen löchern. Wenn ihr die Folge jetzt toll fandet oder mehr wissen wollt, dann schaut doch einfach mal auf unseren YouTube-Kanal oder Instagram-Kanal rein oder bewertet doch einfach mal den Podcast auf der Plattform, die ihr gerade hört. Es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr die Arbeit, die wir hier tätigen oder auch was der Kai alles erzählt hat, wertschätzt. Ansonsten könnt ihr mir sehr, sehr gerne an modernwork@seibert.group einfach mal euer Feedback schreiben oder wenn ihr Fragen an den Kai oder mich habt, auch dort einfach sehr gerne mal hinschreiben. Der Kai arbeitet ja hier, von daher ist es sehr leicht, ihn zu erreichen und da auch einfach mal in den Dialog zu gehen. Ich werde aber auch unsere beiden LinkedIn-Profile unten in den Shownotes verlinken und dann dürft ihr den Kai auch sehr, sehr gerne selbst anschreiben. Und wenn ihr mehr erfahren wollt und jetzt so sagen, ja, jetzt muss ich so auf jeden Fall loslegen, vielleicht kann ich das Buch gerade noch mal kurz ins Bild halten, Selbstorganisation im Team, könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal ein bisschen einlesen. Er meint, er wollte 200 Seiten schreiben. Ich glaube, ihr habt schon gesehen, es ist ein bisschen mehr geworden, fast Faktor 3, ich glaube 2,5 mal so viel ist es geworden.
Ich hätte auch einen Zweiteiler draus machen sollen.
Ja, vielleicht auch zwei Teile draus machen. Da steckt auf jeden Fall nochmal mehr Wissen drin, als wir hier in dem Podcast vermitteln können. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon auf Teil 2. Wir machen einen ganz kurzen Break und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.